Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und das Gespräch, das ich vor einer Woche mit Robin Alexander geführt habe in diesem Podcast, das hat sich mit dem Blick von heute eigentlich erledigt. Es hört sich an wie aus einer anderen Zeit. So viel ist seitdem passiert. Und die Frage ist, was heißt das für die nahe Zukunft, wenn wir auf den Ukraine-Krieg, auf den Krieg in der Ukraine gucken? Ist die radikale Kursänderung der Regierung um Olaf Scholz alternativlos gewesen oder birgt sie sogar Gefahren? Muss man jetzt auch das Erbe von Angela Merkel neu bewerten? Und was hat das eigentlich alles mit Gerhard Schröder zu tun? Darüber möchte ich sprechen mit einem Mann, der wirklich alle wichtigen Politikerinnen und Politiker in Deutschland seit Jahren, nein, man muss es sagen, seit Jahrzehnten kennt, der sie regelmäßig zu wichtigen Gesprächen trifft. Er war Stellvertreter des Chefredakteurs der Bild-Zeitung. Er war Chefredakteur des Focus und er ist jetzt Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin. Und ich freue mich sehr auf Jörg Quos. Lieber Jörg, wunderbar, dass es geklappt hat an diesem auch wieder anstrengenden Tag. Vielleicht legen wir gleich mal los mit einer Frage, die sich viele stellen. Gerhard Schröder musste erfahren, dass 4 seiner wichtigsten Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro ihn verlassen möchten, wieder zurück möchten ins Kanzleramt, wo sie eigentlich angestellt sind. Was bedeutet das jetzt für Gerhard Schröder?
Also hallo Lars, ich freue mich auch, dass wir ins Gespräch kommen heute. Was bedeutet es für Gerhard Schröder, dass seine engsten Mitarbeiter ihn verlassen wollen? Das ist natürlich ein hässliches Problem, denn es sind nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern es ist ein Mitarbeiter, sein Büroleiter Albrecht Funk, der seit 20 Jahren an seiner Seite ist. Und der offensichtlich in der Frage, kann Gerhard Schröder weiter seine Aufsichtsratsposten bei russischen Unternehmen innehaben, eine ganz andere Meinung hat und jetzt doch lieber vorzieht, wieder zurück ins Kanzleramt zu wechseln. Das heißt, die engsten Vertrauten von Schröder kehren ihm jetzt den Rücken und der Gerhard Schröder steht jetzt ziemlich einsam da mit seiner Haltung, weiter an diesen Aufsichtsratsposten festzuhalten.
Du kennst ihn ja gut. Warum tut er sich so schwer, in dieser Lage mit Putin zu brechen?
Also es liegt sicher auch in der Persönlichkeit von Gerhard Schröder, der ein legendärer Dickkopf ist. Mit diesem Dickkopf hat er in der Politik Erfolge erzielt, aber es hat ihm auch große Probleme gemacht. Und er hat sich jetzt, glaube ich, mit der Haltung, die er sich offensichtlich vorgenommen hat, ich bleibe dabei, komplett ausmanövriert. Spätestens jetzt seit dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine ist diese Position nicht zu halten. Und Gerhard Schröder wird jetzt, ohne seine Mitarbeiter im Büro sitzen oder vielleicht auch zu Hause überlegen, was macht er jetzt? Da gibt es ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich ziehe die Konsequenzen und lege die Aufsichtsratsmandate nieder, oder ich ziehe die andere Konsequenz und sage, ich verzichte auf die Ausstattung meines Büros und auf weitere Mitarbeiter, die durch die Staatskasse bezahlt werden, und bin künftig Privatmann und lasse mich von Russland bezahlen. Und ich hoffe sehr, dass Schröder jetzt erkennt, dass Letzteres für ihn politisch auch das Ende wäre und dass er auch das große Verdienste, die er sich erworben hat, damit zunichte machen würde.
Das Interessante für Olaf Scholz ist ja, dass er derjenige ist, der diese Mitarbeiter, die Gerhard Schröder jetzt verlassen, übernehmen muss. Das sind offiziell Mitarbeiter des Kanzleramtes. Das heißt, die werden wieder im Kanzleramt beschäftigt. Und umgekehrt muss er jetzt auch entscheiden, Olaf Scholz im weitesten Sinne, ob Gerhard Schröder, wenn der das möchte, neue Mitarbeiter bekommt. Richtig?
Genau. Also das wird eine ganz heikle Entscheidung für Olaf Scholz. Und Stand heute kann er sie eigentlich nur so fällen, dass er Gerhard Schröder die Mitarbeiter versagt. Wie gesagt, Gerhard Schröder steht in seiner Position, festzuhalten an diesen Mandaten, völlig alleine da. Es gibt niemanden mehr in der deutschen Politik, der Schröder beiseite springt und sagt, Gerhard, das ist richtig, was du da machst. Niemand. Gerade in seiner Partei gab es eine dramatische Absetzbewegung, die sie jetzt natürlich verschärft. Und jetzt ist auch noch Nord Stream 2 pleite. Die Stiftung, die umstrittene von Nord Stream 2, wurde aufgelöst. Also das ganze Konstrukt bröselt gerade. Und der Kanzler kriegt jetzt alles ab, völlig zu Recht. Und jetzt muss er entscheiden, wie damit umgeht.
Umso erstaunlicher, weil ja Gerhard Schröder derjenige war, der Olaf Scholz entdeckt hat seinerzeit und gesagt hat, der kann mal was Besseres, was Größeres werden. Und plötzlich bringt ausgerechnet dieser Gerhard Schröder Olaf Scholz in Schwulität.
Ja, es ist ein echter Loyalitätskonflikt. Die beiden sind sich ja sehr nah. Wir haben es ja beide erlebt, auch bei der Vorstellung deines Buches, wo Gerhard Schröder ja sehr wohlwollend auch über Olaf Scholz gesprochen hat. Und da kommt es jetzt zum Schwur. Und da ist jetzt eine Bruchstelle erkennbar. Und ich glaube, die beiden standen sich zwar politisch nah und haben sich auch geschätzt, aber eine wahre Liebe gab es zwischen den beiden nicht. Und deswegen glaube ich, dass dieser Bruch eher logisch kommen wird.
Und das sind so Sachen, die kann Olaf Scholz jetzt nicht gebrauchen. Er hat, nein, glaube ich, das sind wahrscheinlich die schwersten ersten 100 Tage, und sie sind noch nicht mal vorbei, die schwersten ersten 100 Tage, die ein Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher erlebt hat.
So kann man das sehen. Ich meine, er ist getragen von einem sensationellen Wahlergebnis und tollen Umfragen und viel, viel Lob aus den Medien ins Kanzleramt gekommen. Und als hätte jemand einen Schalter umgelegt, ging die schlechte Laune los. Ja, also der Wechsel vom Wahlkämpfer Scholz zum Kanzler Scholz war für ihn keine schöne, sondern eine schreckliche Erfahrung, weil plötzlich er und sein auch Team gemerkt hat, regieren ist eben was völlig anderes. Und die Zustimmungswerte zu Olaf Scholz, die sind ja in den vergangenen Wochen und Monaten dramatisch zurückgegangen. Und meiner Ansicht nach hat es viel damit zu tun, dass er in der Corona-Pandemie eine, wie ich finde, sehr unglückliche Rolle gespielt hat. Er war wenig sichtbar in Zeiten, wo man ein klares Statement von ihm hätte hören wollen. Und er hat auch mit seiner Entscheidung, wir führen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland ein, was ja wirklich ein ganz, ganz gravierender Eingriff in Grundrechte ist, wenn du so willst, die hat er nicht politisch hinterlegt. Er war zu feige im Grunde genommen, mit einem eigenen Gesetzesantrag in den Bundestag zu gehen. Er hatte Sorge, zu Recht Sorge, dass er da keine Mehrheit findet. Und mit einem ersten Versprechen parlamentarisch vor die Pumpe läuft, sage ich jetzt mal salopp. Und da hat er gezuckt und das hat ihm geschadet. Da hat er nicht das geliefert, was er versprochen hat, nämlich Entscheidungen, sondern er hat versucht, das auf andere zu übertragen. Und das war einer von mehreren Fehlern. Er hat sicher auch Fehler in der Kommunikation gemacht und er hat auch nicht darauf geachtet, dass eben die wichtigen Minister nicht die Show stehlen. Ich habe noch gut in Erinnerung die Bilder, wie es Annalena Baerbock gelungen ist, noch vor ihm in Paris zu landen, bei den französischen Freunden in der Regierung. Also der Start von Olaf Scholz in der Regierung war kein besonders guter. Und es ist auch liegt auch an Fehlern, die er gemacht hat, die auch in seinem engen Beraterkreis gemacht wurden. Und auch das hat Eindruck hinterlassen auf ihn. Es hat bestimmt auch mit zu der Entscheidung geführt, die wir jetzt erlebt haben.
Und er hat dann die Hoffnung gehabt, dass er durch seinen Auftritt bei Wladimir Putin, wir erinnern uns, der lange Tisch, das Gespräch, die Aussage von Wladimir Putin oder von seinem Umfeld, wir ziehen Truppen ab, dass er da Punkte gemacht hat und muss jetzt feststellen, dieser Mann hat mich von vorne, dieser Mann, mit dem ich Champagner getrunken habe offensichtlich, hat mich von vorne bis hinten belogen.
Also ob er mit ihm Champagner getrunken hat, das wage ich zu bezweifeln, weil Putin eigentlich keinen Tropfen Alkohol trinkt. Aber
hörte ich so aus dem Umkreis derjenigen, die mit ihm mitfahren, dass man ihm das zumindest angeboten hätte.
Ja, ihm, das kann ja gut sein. Da wird er wahrscheinlich auch von genommen haben, weil das war für ihn ein guter Auftritt. Ja, das haben wir auch alle so gesehen. Das war ein starker Auftritt, der ja maximal beachtet wurde. Und alle haben gesagt, das hat er gut gemacht. Aber natürlich hat er Spuren hinterlassen bei ihm. Er ging mit dem Gefühl zurück, dass er eine Krise hat abwenden können oder irgendwie dazu beigetragen hat, dass eine Krise abgewendet wird, und stellte jetzt später fest, er ist glatt belogen worden. Die Russen haben ja auch damals bei dem Auftritt im Kreml darauf hingewiesen, sie würden diese ganze Sache und das Problem mit der Ukraine gerne friedlich lösen. Das ist alles dokumentiert und da fühlt sich ein Olaf Scholz natürlich maximal belogen und enttäuscht. Und das wird auch sicher mit ein Grund dafür gewesen sein, wie auch die schlechten Umfragen zu seinen ersten 100 Tagen, dass er sich so entschieden hat und dass er so hart und so klar in seiner politischen Ansage geworden ist.
Kommen wir mal zu dieser politischen Ansage. Wir reden über den Sonntag, die Sondersitzung des Deutschen Bundestages, die Regierungserklärung des Kanzlers. Wie überrascht warst du über die Vehemenz, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr? Die Zusage, nicht nur die von Donald Trump damals geforderten 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, sondern sogar mehr als 2%. Die klaren Ansagen in Richtung Russland, wie sehr hat dich das überrascht? Also nicht, dass da was kommt, das war klar, aber diese Kursänderung.
Also mich hat sie total überrascht, muss ich sagen. Mir ging der Kinnladen runter während dieser Rede, die ich verfolgt habe, natürlich live. Und das Schlimme ist aber gar nicht, dass wir Journalisten alle überrascht waren, sondern offensichtlich auch der Fraktionschef der Sozialdemokraten und ganz viele andere wichtige Leute in der Partei, auch bei den Grünen, offensichtlich nicht eingebunden waren in diese Entscheidung. Sie ganz spät, wenn überhaupt, über SMS oder eine Stunde vorher erst erfahren haben und auch die Dimension dieser historischen Aufrüstung der Bundeswehr, 100 Milliarden, war offensichtlich auch nur im winzig kleinen Kreis kommuniziert. Und das finde ich noch sehr viel bemerkenswerter als meine eigene Überraschung. Natürlich war das eine historische Rede, das haben auch alle so eingeordnet, weil es ist noch nie in meiner Erinnerung in den letzten Jahren in einer einzigen, relativ kurzen Rede so viel abgeräumt und so viel Neupositionierung der Bundesregierung vorgenommen worden wie in dieser Rede.
Warum hat er dann die Koalitionspartner zumindest nicht alle eingeweiht? Mindestens Christian Lindner muss er ja eingeweiht haben, weil
Er musste Spaß bezahlen.
Warum hat er die anderen nicht eingeweiht oder so spät?
Also die Beweggründe, warum er die anderen nicht eingeweiht hat, kann ich mir im Grunde nur erklären durch dieses wahnsinnige enge Zeitkorsett, das jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag zur Verfügung stand. Es gab Freitagabend eine große Geberkonferenz, wo Staaten beschlossen haben, der Ukraine beiseite zu springen. Am nächsten Tag war der polnische Regierungschef bei ihm im Kanzleramt zu einem Austausch. Da kann man sich auch vorstellen, was er von ihm gehört hat zu dem Thema Beistand für die Ukraine. Also da gab es ganz, ganz wenig Zeit für breite Konsultationen. Und man kann sich auch vorstellen, wenn man solche Themen in die Runde wirft, dass da ein gigantischer Diskussionsbedarf entsteht und sofort eine Entscheidung, am Sonntag werde ich das sagen, nicht mehr stehen bleiben kann. Ne? Dass man also noch unendliche Gesprächsrunden drehen muss, um wirklich auch den letzten Zweifler vielleicht in der Fraktion noch auf seine Seite zu ziehen. Und da hat Scholz für sich wohl entschieden, im kleinsten Kreis, in diesem kleinen Kreis müssen ja zumindest Christian Lindner und Annalena Baerbock oder Robert Habeck dabei gewesen sein. Und in diesem kleinen Kreis hat er entschieden, das durchzuziehen. Und ich meine, wenn man jetzt mal auf diese Rede guckt, ich gehe mal nur die wichtigsten Stichworte durch. Waffenlieferungen an die Ukraine, ausgeschlossen, wochenlang, kategorisch ausgeschlossen. Der ukrainische Botschafter wurde als Nervensäge jeden Tag abgetan. Wenn er wieder forderte, bitte helft uns mit Waffen, dann härteste Sanktionen. Also Nord Stream 2 war ja schon abgeräumt. Dann kam auch noch SWIFT dazu, wo sogar Friedrich Merz davor gewarnt hatte, man würde eine finanzpolitische Atombombe zünden. Auch der sieht es mittlerweile anders. Dann natürlich der Bündnisschwur, der neue, der war erwartbar. Aber so die Stärkung der Ostflanke, auch die Verlegung von Bundeswehrsoldaten in weitere NATO-Staaten an der Westgrenze Russlands war überraschend. Und dass natürlich die Bundeswehr 100 Milliarden bekommt. 100 Milliarden extra Fonds, das war wirklich der große Knaller. Und da ist das heißeste Gerücht in Berlin tatsächlich, dass wirklich nur Lindner und ein, zwei Leute aus den Grünen davon wussten. Das wird sich alles die nächsten Tage noch aufklären, wer davon wusste. Aber wer die Gesichter im Bundestag mal sich genauer betrachtet, in der Mediathek-Aufzeichnung sieht, wie viele überrascht geguckt haben, wie sie sich umdreht bei 100 Milliarden, da waren einige kalt erwischt. Und dass wir jetzt mal eben über Nacht eine Entscheidung haben, dass es riesige Flüssiggasterminals gibt, wo sich die Bundesregierung jetzt 20 Jahre mit rumgequält hat, war auch noch interessant.
Ist das legitim, in einer solchen Lage, in der wir sind, solche Entscheidungen in so einem kleinen Kreis so kurzfristig zu treffen?
Naja, diese Entscheidungen werden ja irgendwann auch wieder ins Parlament kommen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt durch eine Rede alles exekutiert wird. Und jetzt wird das spannend sein, welchen Nachlauf das bekommt. Also ich sag mal, wenn der Krieg jetzt massiv weitergeht, was ja zu befürchten ist, kann es gut sein, dass Scholz, der da alles auf eine Karte gesetzt hat, mit durchkommt und sich die ganzen Zustimmungen im Bundestag noch abholen kann. Wenn es nicht der Fall ist und wenn auch eine breite Debatte in der eigenen Partei losgeht, ich meine, sein Fraktionsvorsitzender hat über die Gefahr durch einen Atomkrieg promoviert. Das sind wirklich Leute, die sich sehr, sehr schwer tun, gerade mit Waffenlieferungen und Aufrüstung. Wenn da eine breite Debatte einsetzt, auch bei den Grünen, kann Scholz mit dieser Rede auch ein riesiges Problem entfesselt haben.
Was auffällig war, ist, wer hat am meisten geklatscht bei den großen Punkten, insbesondere bei dem Geld für die Bundeswehr? Das war die CDU-CSU-Fraktion.
Richtig.
Großer Jubel. Und dann habe ich gedacht, boah, ihr klatscht da gerade. Mhm. Ihr klatscht da einen SPD-Kanzler. Was sagt das denn eigentlich, wenn man jetzt rückblickt, über die Zeit mit Angela Merkel aus? Diese 16 Jahre, in denen wir uns doch eigentlich alle immer ganz gut aufgehoben fühlten.
Ja, dieser Gedanke schoss mir auch durch den Kopf, als ich das gesehen habe. Es ist natürlich peinlich, unendlich peinlich für eine Partei, die 16 Jahre Regierungsverantwortung hatte, dass sie kurz nachdem sie wirklich abgewählt ist, jetzt zu der Feststellung kommt, da ist was falsch gelaufen. Ich meine, die ehemalige Verteidigungsministerin und ehemalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat getwittert dieser Tage, ich habe es erst für ein Fake gehalten, sie sei so wütend, weil wir historisch versagt haben. Man hätte aus Georgien und aus der Krim-Krise nichts gelernt. Sie war 3 Jahre lang Bundesverteidigungsministerin. Sie war CDU-Vorsitzende. Sie hätte zumindest die Weichen stellen können für eine Verbesserung der Bundeswehr. Also da muss man sagen, hat die alte Koalition, geführt durch die CDU, durch die Union, dramatisch versagt. Und der Zustand der Bundeswehr ist ja ein Desaster. Es gibt strukturelle Probleme. Es ist gar nicht nach meiner Wahrnehmung in erster Linie ein Geldproblem. Es ist ein Problem von Führung und der Frage, wie wird beschafft. Ich meine, dass die Marine an der deutschen Küste 3 Jahre lang auf warme Thermoanzüge wartet. Das kann man ja keinem Mensch erklären. Das hat was mit Führung zu tun. Und dass von unseren Panzern, glaube ich, nein, von den Hubschraubern nur 40% in der Luft sind und. Also das ist ein Desaster, das auch die Union zu verantworten hat. Und deswegen ist es eigentlich ein Grund, eher sich zu schämen, als frenetisch Beifall zu spenden.
Und es ist eben tatsächlich nichts Neues, ne? Ich weiß gar nicht, wie oft in Zeitungen, in Zeitschriften, in Fernsehsendern über den Zustand der Bundeswehr seit Jahrzehnten berichtet wird, dass der so schlecht ist. Und ich glaube, ursprünglich war ja auch für den laufenden Etat wieder weniger Geld eingeplant für die Bundeswehr. Ja,
das Thema verfolgt die Bundeswehr seit Gründung und es ist aber die letzten 20 Jahre leider überhaupt nicht besser geworden. Und wir hatten ja auch eine ziemlich heftige Abfolge an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums. Es hat keiner der Minister richtig in den Griff bekommen, der Ministerinnen. Und das Einzige, was wirklich spektakulär war, war die Abschaffung der Wehrpflicht durch KT zu Gutenberg. Und dieses Thema scheint sich ja auch wieder zu stellen, weil die Ersten schon wieder fordern, die Wehrpflicht sollte zurückkommen.
Sprechen wir mal kurz über diese Forderung. Die ist wahrscheinlich Unsinn, weil alle die in der Bundeswehr arbeiten, sagen, Leute, wenn wir das professionell machen wollen, dann brauchen wir nicht Leute, die hier mal ein Jahr reinkommen, sondern wir brauchen Berufssoldaten, oder?
Ja, da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu, weil ich nämlich das Vergnügen hatte, 15 Monate als Wehrpflichtiger 1982 auf dem Höhepunkt der Friedensdemos bei der Bundeswehr zu verbringen. Und da kann ich nur sagen, die Wehrpflicht bei der Bundeswehr ist eine fantastische Sache. Ich war sehr traurig, als sie abgeschafft wurde, aber die Wehrpflichten bei der Bundeswehr sind wunderbar dazu da, die Bundeswehr in der Gesellschaft zu verankern. Wenn Wehrpflichtige in der Bundeswehr sind, gibt es weniger rechte Blasen, die wir jetzt erlebt haben, weniger Extreme. Wenn junge freche Leute ohne Karriereambitionen bei der Bundeswehr sind und am Wochenende zu Hause erzählen, was für ein Mist da läuft, dann ist es eine andere Bundeswehr, als wenn sie sich einigelt wie eine Berufsarmee. Aber, jetzt kommt das Aber, bei kriegerischen Konflikten, wie wir sie jetzt in der Ukraine erleben, ja, oder bei internationalen Kriseneinsätzen, ist natürlich eine Berufsarmee sehr viel besser einsetzbar und besser ausgebildet. Die Wehrpflichtigen der letzten Generation haben eine 6-wöchige Grundausbildung erhalten. Das reicht gerade aus, um zu wissen, dass die Kugel vorne aus dem Lauf rauskommt.
Ist das jetzt ein Plädoyer für eine Wehrpflicht oder dagegen?
Ja, ich bin ein Freund der Wehrpflicht. Ich fände sie gut. Ich fände gut, wenn sie wiederkommt, weil sie die Bundeswehr ganz anders im Staat verankert. Sie ist aber nicht die Antwort. Das ist ganz wichtig. Sie ist nicht die Antwort auf solche Krisen.
Genau. Und man muss wissen, man redet immer von der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Sie ist nur ausgesetzt. Das heißt, man könnte sie relativ schnell wieder einführen.
Sie ist ausgesetzt. Sie ist ausgesetzt und könnte relativ schnell wieder eingeführt werden.
Kommen wir mal auf die Kernfrage, auf Wladimir Putin, diesen Typ, den du, glaube ich, du verbesserst mich, auch getroffen hast und interviewt hast.
Ja, es ist lange her. Das war kurz nachdem er zum ersten Mal Präsident wurde, hat er zum Interview gebeten, seinen Sommersitz in Sotschi am Schwarzen Meer. Dort habe ich ihn tatsächlich getroffen mit Kai Diekmann, damals Chefredakteur der Bild-Zeitung. Wir hatten 2,5 Stunden Gespräch mit ihm und ich habe ihn da kennengelernt als einen fast schüchternen Menschen, der scheu mit Menschen umgeht, der aber hellwach natürlich war, hervorragend informiert über alles, was in Deutschland Thema war. der, das war das Interessanteste fast, der sogar im Gespräch, das Interview musste auf Russisch natürlich geführt werden, und der sogar seinen eigenen Kreml-Dolmetscher regelmäßig verbesserte, weil er ihm seine Gedanken nicht gut genug auf Deutsch übersetzte. Also das war sehr eindrucksvoll. Und er hat damals, ich erinnere mich gut an das Interview, er stand sehr, sehr klar an der Seite Amerikas. Es war ja kurz nach 9/11, wo die Welt auch unter Schock stand, und hat sehr, aus allen Aussagen war zu hören, dass Russland eine sehr konstruktive Rolle spielen will im Kampf gegen den Terror, dass er an der Seite ist des angegriffenen Amerikas. Aus diesem Interview ist nichts übrig geblieben, was einen irgendwie hätte Sorgen machen müssen. Und wenn man seine Entwicklung die letzten 20 Jahre verfolgt, muss man sagen, hat er halt von Jahr zu Jahr einfach Erschreckendes geliefert. A, seinen Drang, immer an der Macht zu bleiben. Das hätte schon die meisten quasi alarmieren müssen, dass er jetzt auch per Verfassungsänderung es geschafft hat, seine Amtszeit theoretisch bis zum Jahr 2036 zu verlängern, obwohl eigentlich nur zwei Amtszeiten für den russischen Präsidenten vorgesehen sind. Und dass er vor allem immer wieder hat durchblicken lassen, er möchte zurück zur alten Großmacht Russland oder direkt zurück zur Sowjetunion. Das sind immer mehr Schriften in den letzten Jahren, vor allem ab 2007, 2008 ist es erkennbar gewesen. Und wie er über die Sowjetunion denkt, das war letztes Jahr in einem Aufsatz nachzulesen, da hätte man jetzt schon quasi wissen können, hätte man vor einem Jahr schon wissen können, was es bevorsteht. Also er hat sich massiv verändert. Sein Machtwille ist ausgebaut worden. Er hat einfach durch diese Gesetzesänderung dafür gesorgt, dass er derjenige ist, der jetzt quasi alles in Russland bestimmt. Und dummerweise hat er auch den Finger am Atomknopf. Ich meine, diese Drohung, die er ausgestoßen hat, die hatten es ja alle bis ins Mark erschüttert. Man darf sie jetzt nicht in Panik verfallen. Wir wissen, dass es vier Stufen gibt bei dieser Atomwarnung und dass wir jetzt uns auf Stufe 2 befinden und dass ganz viel dafür spricht, dass er Drohungen ausstößt, um seine militärische Lage zu verbessern. Aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Die Frage ist ja jetzt, was wir uns alle die Frage stellen, ist er irrational? Ist er, wie du sagst, er hat sich in diesen 20 Jahren so viel verändert, dass er so ein bisschen in die Region eines Verrückten gekommen ist, eines Irren, oder ist er immer noch der kluge Kopf, der kluge Stratege, wie du ihn vor 20 Jahren kennengelernt hast?
Da wollte ich gerade hin, ist der Akt der Verzweiflung, weil er jetzt natürlich merkt, aus dieser Rolle, die er für sich geschaffen hat, heraus, droht ihm natürlich auch ein wahnsinnig tiefer Absturz. Und er hat jetzt mit dem Überfall auf die Ukraine im Grunde genommen da den Weg zurück fast abgeschnitten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir demnächst große internationale Konferenzen haben und Putin ist wieder in der Mitte und alle glauben seinen Beteuerungen. Also für ihn steht wahnsinnig viel auf dem Spiel und deswegen spielt jetzt diese riskante Karte für sich. Also er setzt alles auf diese Karte. Er muss diesen Krieg jetzt gewinnen. Sonst ist er politisch auch am Ende.
Und das kann man nicht anders sagen. Und die Frage ist natürlich, was heißt jetzt in dem Fall gewinnen? Wir sind ja wahrscheinlich alle der Überzeugung, dass wenn er es drauf anlegen würde, würde er die Ukraine besetzen können, weil die militärische Kraft Russlands so viel stärker ist. Das wäre aber trotzdem müsste noch kein Sieg sein, weil es könnte genauso laufen, wie es in Afghanistan gelaufen ist oder was Gott bewahre oder in Syrien. Also so richtig wird er diesen Krieg gar nicht mehr gewinnen können, oder? Wie er sich das vorgestellt hat.
Also kein Mensch kann sich vorstellen, dass er diese riesige Ukraine dauerhaft besetzt. Das einzige Ziel, wenn man sich jetzt in seine Gedanken hineinversetzen will, könnte sein, dass tatsächlich am Ende so ein hoher Blutzoll auch auf Seiten der Zivilbevölkerung ist, dass die ukrainische Regierung, um Schlimmeres zu verhindern, sagt, wir kapitulieren. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir nicht noch mehr zivile Opfer haben wollen und er eine Marionettenregierung installiert und dann versucht, so ähnlich wie mit Lukaschenko in Belarus, dann da wieder so eine seltsame halbe Sowjetunion hinzukriegen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Kein Mensch weiß im Augenblick, wie diese Situation gerade aufzulösen ist. Und ich hab's heute im Hamburger Abendblatt geschrieben, die größte Hoffnung, die setze ich eigentlich ins russische Volk, dass die Russen irgendwann mal erkennen, dieser starke Mann, auf den wir lange stolz waren, führt uns gerade kerzengerade ins Verderben. Und das Problem ist, die Russen sind komplett desinformiert. Kollegen der Bild-Zeitung haben heute in Moskau auf ihren Handys Nachrichten gezeigt und Fotos gezeigt von Bombenexplosionen, von Verletzten und von Toten. Und die Leute, die sie angesprochen haben, kannten das Thema nicht. Die Russen werden indoktriniert von staatsgelenkten Medien und erfahren jeden Tag, dass es sich um eine Friedensmission gegen einen Aggressor handelt, der entnazifiziert werden muss.
Und die russischen Soldaten, also das erzählen die Ukrainer, man kann es nicht beweisen, aber die Ukrainer, die russische Soldaten gefangen genommen haben, berichten, dass diese behaupten, sie hätten gedacht, sie würden in eine Manöver geschickt.
Man kennt ähnliche Berichte aus vergangenen Kriegen. Das sind Soldaten, die werden irgendwo monatelang stationiert und dann kommt der Marschbefehl und dann geht's weiter. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass von diesen vielen Soldaten, die jetzt auf ukrainischem Territorium eingesetzt waren, dass viele von denen wirklich glaubten, es geht einfach ins nächste Manöver. Sie haben es ja schon seit einem halben Jahr erlebt. Und das ist natürlich bitter. Und ich bin auch mal gespannt, wie diese Geldangebote der ukrainischen Regierung jetzt angenommen werden. Es sollen ja Millionen Rubel jedem Soldaten gezahlt werden, der russischen Armee, der überläuft. Das ist ja dann am Ende auch eine Frage der Ehre. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich sehe im Augenblick aus diesem militärischen Konflikt keine schnelle, naheliegende Lösung. Deswegen fürchte ich, dass wir uns noch auf ein langes Blutvergießen einrichten müssen.
Welche Rolle kann dann Olaf Scholz und kann die Bundesregierung bespielen? Sie haben jetzt große Härte gezeigt, große Geschlossenheit in der NATO, im Westen, in der EU. Gleichzeitig hieß es aber auch immer, wir müssen aufpassen, dass wir die Gesprächskanäle nach Moskau nicht ganz versiegen lassen. Das heißt, müssen wir uns vorstellen, dass im Hintergrund trotzdem weiter Gespräche laufen, dass man versucht, eben im Kontakt mit Moskau zu bleiben, weil man weiß, ohne die Russen wird man auf Dauer ja eine Sicherheitsordnung in Europa nicht hinbekommen.
Also zum ersten Teil der Frage, die Deutschen spielen traditionell immer eine wichtige Rolle. Die Russen haben immer sehr darauf geschaut, wie reagieren die Deutschen. Und es gibt ja, also ich kann mich noch gut erinnern, zu der Zeit, als Bundeskanzler Kohl damals mit Gorbatschow, später mit Jelzin die Einheit verhandelt hat und sie auch umgesetzt hat. Das war ein ganz enges Verhältnis, wo Russen und Deutsche wirklich nicht immer einig, aber wirklich substanziell riesige Fortschritte gemacht haben. Also die Deutschen und dadurch, dass Putin in Deutschland sozialisiert wurde, er war ja KGB-Agent lange Zeit, noch zu DDR-Zeiten, er spricht perfekt Deutsch, er hat also zu den Deutschen allein durch seine vielen Jahre in der DDR und sein Wissen um Deutschland eine ganz besondere Beziehung. Deswegen ist die Rolle der Bundesregierung, auch die Rolle von Olaf Scholz, gar nicht wichtig genug einzuschätzen. Und Olaf Scholz kann jetzt im Grunde in der jetzigen Situation nur den ganz engen Schulterschluss mit Amerika, mit den Franzosen, mit allen Ländern und der EU und vor allem mit den NATO-Mitgliedstaaten an der russischen Grenze zeigen und da wirklich, da darf kein Spalt dazwischen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist die große Herausforderung für Olaf Scholz. Und wie du sagst, Gesprächskanäle, ja, die sind super wichtig und die müssen parallel auch in der schlimmsten Krise müssen die nutzbar sein. Und das ist jetzt die große Kunst, denn mit wem spricht man am Ende? Bei Putin, du hast es ja eben in deiner Frage angedeutet, hat man ja so ein bisschen Sorge, dass er weniger rational jetzt unterwegs ist, sondern wirklich wie ein verwundetes Tier gerade unterwegs ist, ja, also völlig unberechenbar. Und da ist wirklich die Frage, welche Gesprächskanäle können das sein? Deswegen finde ich solche Gesprächskanäle wie über Kulturaustausch, die Wissenschaftler, Sportverbände, so, die sind super wichtig jetzt, weil
überall wird Russland gerade rausgeschmissen. Ne?
Das ist richtig. Aber das ist natürlich die Reaktion jetzt auf den Angriff. Und das, so ein Rauswurf muss immer mit dem Signal verbunden sein, dass ihr natürlich selbstverständlich sofort zurückkommt, wenn diese Kriegshandlungen eingestellt sind und wenn man die Freiheitsrechte der souveränen Ukraine beachtet. Aber an diesen Gesprächskanälen müssen jetzt alle arbeiten. Das Schlimmste wäre, wenn Russland wirklich völlig aus allen Gesprächskanälen rausfällt und völlig isoliert ist. Und die gute Nachricht ist, das hatten wir gestern gerade in der Redaktion besprochen, ist, dass offensichtlich die Spitzenmilitärs ihre Krisenkanäle, die es gibt, immer noch aufrechterhalten. Mhm. Also die sind noch im Gespräch, so heißt es. Ich habe da jetzt keine Bestätigung dafür, aber das ist natürlich wichtig, gerade wenn man jetzt bei der Alarmbereitschaft für die Abschreckungswaffen da eine Stufe raufgesetzt hat.
Könnte da nicht auch Gerhard Schröder eine Rolle spielen? Also wenn er hat ja den Kontakt offensichtlich zu Wladimir Putin. Ja. Könnte man den jetzt nicht nutzen?
Ich bin da skeptisch, weil er hat ihn auch vorher nicht genutzt. Wenn man jetzt die Äußerungen von Gerhard Schröder aus den letzten Monaten noch sieht, Gerhard Schröder hat ja auch bei uns in der Veranstaltung, als wir dein Buch vorgestellt haben, nochmal betont, ich glaube nicht, dass die Russen da irgendwas machen. Ja, also ich denke, sein Einfluss ist jetzt spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine ist jetzt verschwindend gering und ich bin mir auch nicht sicher, ob er noch nutzen wird.
Und wir wissen auch nicht, ob er noch lange in der SPD ist. SPD ist ein gutes Stichwort. Auch gerade die SPD, obwohl sie ja nur ein Teil der Regierung war und nicht die Regierungschefin gestellt hat, hatte immer, sagen wir mal, ist das so viel gesagt, eine Sympathie für Putin und die Russen, aber ein Verständnis für Putin und die Russen. Was bedeutet das jetzt für die SPD, für all diejenigen, die eigentlich immer an das Gute in Putin geglaubt haben, dass das passiert ist, was passiert ist?
Ja, also ich sage mal, ein Verständnis für Russland und Putin ist, würde ich jetzt nicht nur in der SPD verorten, das gibt es auch ganz woanders, auch in der CDU, in der Union gibt es sehr viele, denen Russland sehr am Herzen liegt. Ich weiß aber, was du meinst, es geht um diese Fraktion der sogenannten Putin-Versteher.
Genau.
Die sind natürlich alle jetzt maximal desavouiert und sind auch ziemlich kleinlaut. Ich habe von all denen bis jetzt nichts mehr gehört. Also das war, glaube ich, eine historische, bittere Lehre auf Putin gesetzt zu haben. Und man muss natürlich immer noch unterscheiden zwischen Putin und den Russen und Russland. Putin ist nicht Russland. Und deswegen kann man sich, finde ich, schon differenziert äußern, auch wenn man in der SPD ist und in Russland im Blick hat. Es steht ja außer Frage, dass wir trotz dieses kriegerischen Konflikts die russische Zivilgesellschaft im Blick haben müssen und schauen müssen, dass wir das russische Volk nicht in einen Topf werfen mit ihrem Präsidenten.
Kommen wir mal zu der Außenministerin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei den Reden im Bundestag, auch bei den Auftritten sonst, hat mich Annalena Baerbock am meisten beeindruckt. Einfach, weil sie nicht nur Klartext geredet hat, sondern weil sie auch so uns so emotional mitgenommen hat, was ja Olaf Scholz leider wieder nicht gelungen ist. Es war eine gute, eine klare Rede, aber emotional hat es mich nicht erreicht. Also es hat mich von den Fakten erreicht. Aber wenn es um Klartext geht, um klare Ansagen, dann hat Annalena Baerbock genau das gesagt, was man sich so in so einer Situation erwartet. Oder ist das dann fast schon in solchen diplomatischen Krisen, die es ja auch sind, zu viel, was sie da gesagt hat?
Ich finde nicht. Ich finde, sie hat einen neuen Ton ins Auswärtige Amt gebracht, eindeutig. Das ist ein ganz neuer Ton, den ich so noch nie gehört habe von Außenministern. Aber ich finde, der Ton hört sich gut an. Ich muss sagen, und da geht es vielen Kolleginnen und Kollegen auch so, sie hat uns positiv überrascht. Ne? Wir waren ja nach diesem wirklich vermurksten Wahlkampf und diesem Theater um die Biografie und um diese Beiträge und diese lächerlichen Einnahmen, die man sich da irgendwie verbucht hat. Man war so sehr skeptisch. Was kommt denn da jetzt? Auf welchem Niveau wird dieses wichtige Amt am Ende ausgefüllt? Und da sind wir tatsächlich positiv überrascht und sie hat, wie ich finde, sehr gut, sehr klare Auftritte hingelegt und von ihr haben wir da sicher noch einiges zu erwarten, aber natürlich sind auch klare, gute Reden noch keine gute Außenpolitik, also das ist jetzt, die nächsten Wochen und Monate werden wahnsinnig anstrengend, um dafür zu sorgen, dass diese klare Kante gegen Russland stehen bleibt, aber komische Übertreibungen eben unterbleiben, die uns in eine ganz gefährliche Situation bringen könnten.
Beispielsweise, das ist das,
ja. Da fällt mir jetzt beispielsweise an, wie reagiert Amerika auf diese Atomdrohung? Ja, und da fand ich jetzt, dass Amerika sehr besonders reagiert hat, das klar verurteilt hat, aber nicht reagiert hat mit einer eigenen Heraufsetzung der Warnstufe, weil dieser Schritt war deeskalierend. Und da braucht es kluge Leute, die auch dafür sorgen, dass solche Entscheidungen gefällt werden. Und wenn Annalena Baerbock dann Beitrag zu leisten kann, ich traue es ihr zu und finde es gut.
Du hast es gerade gesagt, man muss ja auch aufpassen, dass man es nicht bei aller Konsequenz und aller Härte nicht übertreibt. Denn am Ende muss man tatsächlich, so komisch es jetzt klingt, irgendwann wieder mit den Russen an einem Tisch sitzen.
So ist es, so ist es. Also dieser Prozess, der ist jetzt wahnsinnig heikel. Jede Entscheidung, auch Waffen zu liefern, muss wirklich sehr, sehr gut abgewogen sein. Ich finde die Entscheidung, Waffen zu liefern, richtig, vor allem, weil sich alle dazu entschlossen haben. Es bleibt keiner beiseite stehen. Wie hätte das ausgesehen, wenn Deutschland als einzige wichtige europäische Nation beiseite gestanden hätte? Aber jetzt muss jeder weitere Schritt wirklich gut gewogen werden. Und die Forderung jetzt von Selenskyj, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, Kosten, die quasi garantiert wird von der NATO oder von der Staatengemeinschaft. Das ist natürlich, das klingt gut, das würde die Ukraine in der Luft befrieden und die russischen Streitkräfte am Boden in Schwierigkeiten bringen. Aber wer soll sowas durchsetzen? Das wären ja am Ende Piloten der NATO, die ukrainischen Luftraum überwachen und die sofort in Konflikt kämen mit russischen Besatzungen. Wir hätten sofort den Anlass, den Kasus Belli und internationalen Konflikt. Also da muss wirklich jeder Schritt sehr, sehr gut abgewogen werden. Und ich finde, dass der Schritt, Waffen zu liefern, schon ein gewaltiger Schritt war. Und man muss jetzt wirklich sehr genau überlegen, was der nächste ist.
Wer könnte denn jetzt in diesem Konflikt tatsächlich eine Wende herbeiführen? Also das muss man auch sagen, die Deutschen sind es nicht.
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, dass Wladimir Putin einigermaßen nervös darauf schaut, wie sich andere Weltmächte verhalten, speziell China. Bislang war es ja so, dass die Kommentare, die wir aus Peking gehört haben, die waren noch relativ neutral. Der Einmarsch wurde als Fehler bezeichnet, aber man hat sich jetzt nicht hingerissen, weiterzugehen. Aber wenn China merkt, dass sich dieser Konflikt zu einem internationalen Konflikt ausweiten könnte, oder wenn noch schlimmer für die Chinesen, wenn das Geschäft nachhaltig leidet. Ne? China ist ja interessiert, weltweit Geschäfte zu machen. Und wenn dieses Geschäft durch diesen Krieg dramatisch einbrechen sollte, kann China zu einer anderen Lageeinschätzung kommen. Und das ist was Putin vielleicht beeindrucken könnte. Denn es sich mit dem gesamten Westen anzulegen und mit China, wäre das ultimative Problem.
Insofern sind die Sanktionen dann auch schon richtig, weil die Sanktionen ja dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage in Europa schwieriger wird. Und damit auch tatsächlich indirekt auch China treffen.
Ja, das ist am Ende wird es alle treffen. Es wird in erster Linie die Russen treffen, das ist klar. Aber auch wir werden mehr an der Zapfsäule zahlen. Wir werden höhere Steuern irgendwann zahlen. Dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, das lässt sich ja nicht herbeizaubern. Und klar, alle, die im internationalen Handel in dieser globalisierten Wirtschaft unterwegs sind, werden draufzahlen. Und das ist schlecht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Chinesen kurz- und mittelfristig noch reagieren werden.
Wo wir bei der Wirtschaft sind, sind wir schnell auch beim Wirtschaftsminister. Der fand ich, Robert Habeck, hatte einen bemerkenswerten bis seltsamen Auftritt bei Markus Lanz vergangene Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo Robert Habeck auch sichtlich getroffen war von dem, was passiert ist, was ja selbstverständlich ist, und dann aber sagte, er hätte einen Brief bekommen von der amerikanischen Handelsministerin, in dem gestanden hätte, was alles in der Ukraine passieren würde. Und dann sprach er nicht mehr und wirkte aber nicht wie jemand, der die Sache im Griff hat, sondern der, wie du und ich, Angst vor der Lage hat. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, menschlich verständlich, aber was wir jetzt nicht brauchen, sind natürlich
Angst.
Politiker, die Angst ausstrahlen, oder?
Also ich habe die Szene nicht gesehen bei Markus Lanz, aber ich würde jetzt trotzdem eine Lanze gerne brechen für Robert Habeck. Der war nämlich der Erste, der im Frühjahr 2021 bei einem Besuch im ukrainischen Grenzgebiet ganz spontan, ohne Abstimmung mit irgendwelchen Sprechern oder mit nach Lektüre von Parteibeschlüssen gesagt hat, eigentlich kann man den Ukrainern Defensivwaffen nicht verwehren. Diesen Satz hat er gesagt vor Kameras, das war jetzt nicht wörtlich zitiert, aber es war sinngemäß. Und es ist ein Shitstorm anschließend über ihn gerast. Und er musste diesen Satz einsammeln. Er musste zu Kreuze kriechen. Er musste seine Defensivwaffen zu Nachtsichtgeräten runterdefinieren. Und da muss ich sagen, hat er als Erster eigentlich einem eigenen moralischen Kompass spontan folgend die Wahrheit ausgesprochen. Wir können nicht zugucken, wie ein Volk, das wir als Nachbarvolk begreifen, einfach abgeschlachtet wird. Und deswegen bin ich da jetzt nachsichtig, wenn er bei Lanz vielleicht einmal unsicher war in der Frage. Ich glaube, dass er in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine steht.
Und er muss natürlich jetzt das umsetzen, das spielt ihm so ein bisschen in die Karten. Er muss die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland umsetzen. Und wenigstens das, es hat ja kein Gutes, aber tatsächlich müssen wir halt möglichst schnell von diesen fossilen Brennstoffen weg, allein schon um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Aber auch da muss man sich fragen, wie konnten das frühere Bundesregierung zulassen, dass diese Abhängigkeit so groß ist? Spätestens nach der Annexion der Krim hätte man noch merken müssen, Leute, vielleicht sollten wir uns weniger abhängig von Russland machen, denn wir wissen ja nicht, was da noch kommt.
Also das ist völlig richtig, bis zur Annexion der Krim hat überhaupt kein Mensch mehr mit so einer Krisensituation gerechnet. Die ganze Bundeswehrdoktrin, alles ist darauf ausgerichtet, nach der steilen These, große Kriege mitten in Europa wird es nicht mehr geben. So, das haben wir gerade erlebt, dass diese These nicht richtig ist. Und ja, das ist jetzt auch für Robert Habeck die große Herausforderung. Ich meine, er ist jetzt als grüner Wirtschaftsminister zuständig fürs Klima angetreten und jetzt muss er Flüssiggasterminals bauen und konstruieren, wo fossiler Brennstoff jetzt demnächst in Schiffen angelandet wird. Ja, das ist für ihn ein Albtraum. Er hat, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar schon darüber gesprochen, dass er nicht aus ideologischen Gründen eine Debatte um eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke verweigern würde. Also da ist wahnsinnig viel im Rutschen und das ist für jemand, der angetreten ist, um mit seiner Politik das Klima zu retten, natürlich der Worst Case, dass wir eine so schnelle Energieverknappung bekommen, dass alle Pläne, Kohlekraftwerke abzuschalten, aus der Atomenergie auszusteigen, ja, oder auf Flüssiggasterminals zu verzichten, dass die alle Makulatur sehen, dass genau das gemacht werden muss.
Auch da muss man wieder sagen, Entscheidung in der Ära Merkel, der schnelle Ausstieg aus der Kernenergie, rückblickend betrachtet, grundsätzlich richtig, aber vielleicht nicht gut durchdacht.
Ja, das war ja damals auch, wir erinnern uns, eine sehr hektische Entscheidung, ähnlich hektisch wie bei Olaf Scholz am Vorabend von Landtagswahlen, bei denen Angela Merkel befürchten müsste, dass sie in die Hosen gehen. Und so kam es damals unter dem Eindruck von Fukushima zu dieser Entscheidung. Das war eine politische Entscheidung. Angela Merkel war immer davon überzeugt, dass Atomkraft eine gute und sichere Energie ist. Und sie hat für sich entschieden, das ist aber nicht gut für die CDU. Und es ist auch nicht gut für die politische Debatte, wenn ich an dieser These festhalte, und hat sich dann quasi auf die andere Seite geschlagen. Ich prognostiziere, dass die Debatte jetzt wieder voll losgehen wird. Und da wird es natürlich wahnsinnig gespannt zu beobachten, wie sich dann die Grünen in der Regierung positionieren.
Da hast du einen interessanten Punkt, auf den ich zum Schluss nochmal zu sprechen kommen wollte, ist dieses, dass wir Deutschen immer so überproportional reagieren, hat man den Eindruck. Also wir brauchen ganz lange und wenn dann irgendwas ist, dann volle Reaktion. Das war damals so, schnelle Reaktion. Würde es uns nicht manchmal besser sein, einen Augenblick nochmal nachzudenken, abzuwarten, jeden Schritt, einen Schritt von den anderen zu gehen, als dann immer gleich zu sagen, raus aus der Kernenergie, 100 Milliarden für die Bundeswehr.
Also das war jetzt sicher ein krasser Schritt für Angela Merkel. Und wenn wir die gesamte Amtszeit von ihr beobachten, würde ich schon eher sagen, sie war jemand, der viel nachgedacht hat. Ja, bevor was entschieden wurde. Klar. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wo man sich vielleicht schneller eine klare Entscheidung gewünscht hätte. In dem Fall war es andersrum. Also
ich meine jetzt auch jetzt bei der Reaktion von Olaf Scholz, du hast es ja vorhin beschrieben, auch im kleinen Kreis ist ja eine gewaltige, ja. Das hätte man ja auch auf mehrere Wochen und Monate aufteilen können. Ja, also
dafür gab es
letztendlich,
keine Zeit.
Dafür gab es, ist das so?
Ja, dafür gab es keine Zeit. Deutschland hätte komplett isoliert dagestanden.
Nein, man hätte sagen können, wir liefern jetzt Waffen. Klar, wie das alle anderen machen. Wir machen bei SWIFT mit. Aber das mit der Bundeswehr hätte man sich noch aufsparen können. Das mit den 2,5% oder mehr als 2% Verteidigungsausgaben hätte man sich noch aufsparen können. Aber alles an einem Tag innerhalb von 72 Stunden. Das ist die Frage, ob du dir damit natürlich auch die Kraft nimmst, die wir bei anderen bewundern, bei den Amerikanern, die dann erstmal ruhig bleiben und sagen, wir gucken uns das an und dann fallen wir in eine Entscheidung nach der nächsten. Weil viel nachlegen kann Deutschland jetzt nicht mehr, ne?
Es war ein Big Bang, der zumindest aus Sicht von Olaf Scholz Folgendes gebracht hat. Er war in allen Leitartikelspalten der Held. Das Medienecho auf seine Reden, auf seine Entscheidungen war großartig und er ist aus dieser Krise, die wir jetzt vorhin beschrieben haben, aus der Amtszeitkrise, die ersten 100 Tage, ist er raus. Er steht jetzt da als ein handlungsfähiger Kanzler, der klare Ansagen macht und das muss er jetzt, das wird die große Kunst, die große Herausforderung für ihn, das muss er jetzt politisch ins Ziel tragen und da darf man natürlich bei dem einen oder anderen Punkt ein Fragezeichen setzen, denn wir haben auch gehört, er will die allgemeine Impfpflicht einführen, ne? Und die ist weit und breit nicht zu sehen. Also ob diese Punkte, die wir da jetzt im Bundestag gehört haben, ob die alle so kommen, wir dürfen gespannt sein.
Lieber Jörg, vielen Dank. Man muss gucken, nächste Woche bin ich an dieser Stelle verabredet mit Paul Ronsheimer von der Bild-Zeitung, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, der aber noch in Kiew ist. Tatsächlich, insgesamt jetzt ist es schwierig, Journalisten dahin zu schicken. Ihr hattet auch jemanden da, der ist jetzt wieder raus, weil es einfach schlicht zu gefährlich wird, jetzt dort zu sein.
Ja, also ich mache das ja schon ein paar Jahre und hab oft Reporter in Krisenregionen geführt und es ist am Ende muss man entscheiden, was kann man noch verantworten für den Kollegen. Das hat auch gar nicht jeweils mit dem Mut des Einzelnen zu tun, sondern man muss gemeinsam entscheiden, ist es kalkulierbar, das Risiko. Das Risiko in Kiew oder in Kharkiv, wie wir heute Morgen gesehen haben, wo eine riesige Rakete auf dem Freiheitsplatz, das ist der zentrale Platz vor dem Verwaltungsgebäude, im morgendlichen Berufsverkehr eingeschlagen ist, ohne Vorwarnung, einfach mitten in der Stadt. Das Risiko ist nicht mehr kalkulierbar. Es schlagen Raketen und Artillerie aus allen Richtungen in zivilen Städten ein. Und das war der Punkt, an dem wir entschieden haben, wir müssen jetzt hier eine Pause machen. Der Kollege muss raus. Wir versuchen natürlich, Kontakt aufzunehmen mit Journalisten, die noch in der Stadt sind, mit freien Journalisten. Aber es sind sehr, sehr wenige Journalisten noch in der Stadt von deutschen Medien. Ich finde es sehr mutig. Ich würde es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber da muss jede Redaktion für sich entscheiden, wie groß soll das Risiko, dass man für seinen Mitarbeiter eingeht.
Wir gucken mal nächste Woche hoffentlich Paul Ronsheimer wieder in Deutschland und dann in diesem Podcast. Erstmal, Jörg, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Ich danke. Grüße nach Hamburg.
Ein Podcast von Funke.